Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Letztes Mal sind wir gar nicht richtig durchgekommen mit den ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Vielen Dank nochmal dafür. Und liebe Sarah, wir machen einfach nahtlos fast weiter, oder? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Ja, ich glaube, uns bleibt nichts übrig, als weiter Fragen zu beantworten. Ich glaube, wir müssten 4 Folgen füllen. Wir machen jetzt heute noch die beliebtesten Fragen, weil vieles doppelt sich ja dann auch.
Und das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es waren wirklich ganz viele wunderbare Fragen dabei und mal gucken, vielleicht machen wir dann wirklich zeitnah nochmal. Weil es gibt viele, viele Fragen, die, auf die wäre ich nicht gekommen. Vor allen Dingen, ich erinnere mich noch an die letzte, der letzten Folge, nämlich darf man einen Hund nicht so lieb haben wie den anderen, zum Beispiel bei Mehrhundehaltung. Krasse Fragen, auf die ich hier, die sich jeder stellt, aber auf die ich jetzt so irgendwie nicht gekommen wäre. Aber ich wäre auch manchmal auf den Hundemoment der Woche nicht gekommen bei dir. Und du hast eine ganze Liste gemacht. Deshalb bin ich gespannt, wie er jetzt heute ist, der Hundemoment der Woche.
Ja, der ist auch nicht alt. Und ich dachte mir, ich mache allen eine Freude damit, das zu erzählen, weil es ist ganz wichtig, dass alle wissen, dass auch Hundetrainer einfach manchmal richtig auf die, ich sage es jetzt ganz hässlich, auf die Fresse fliegen. Und zwar...
jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir sind die Abendrunde gegangen mit nur mit Ronja und Mika, weil Boogie war das auch zu heiß und so. Und wir laufen übers Feld und ich unterhalte mich mit meinem Mann sehr angeregt und die beiden sind kurz vor ihrer Läufigkeit und wenn die kurz vor ihrer Läufigkeit sind, dann werden die ja immer noch mal so extra crazy. Vor allem miteinander, ne? Die rangeln auch relativ viel und testen sich und so. Besonders Mika jagt ja Ronja wie eine Irre durch die Gegend und die Ronja findet es irgendwie ganz witzig alles auch. Und bei mir ist ja Freio, ne? Heißt, wenn es der Ronja zu doof wird, hat sie ja von mir beigebracht bekommen, räusper, räusper, selber schuld, sie soll ja zu mir kommen. Ich habe ja gedacht, es wäre eine kluge Idee, dem Angsthund zu sagen, wenn es dir zu doll wird oder du irgendwas nicht willst, dann kommst du immer hier schön zu mir und ich regel das. Aber jetzt war ich mich ja am Unterhalten und total unaufmerksam und jetzt rennen die mit voll Karacho da irgendwie über die Felder und Ronja wird's zu viel und sie will zu mir und hat's aber nicht mehr geschafft zu bremsen.
Oh nein.
Und die ist so in mich reingeknallt.
Oh Gott.
Der mir
oh
hat's einfach die Füße weggezogen. Das war eine Situation, wo man so ein bisschen kurz mal seinen Körper verlässt und sich das Ganze von außen anguckt.
Oh.
Ich bin auf dem Rücken flach gelandet. Die hat mir wirklich, wie im Comic, hat die mir die Füße, die Beine weggerissen. Also wirklich, bam, und dann lag ich flach und habe erstmal einen Moment gebraucht zu kapieren, was passiert, weil die kam ja von hinten, ich hatte sie ja nicht gesehen. Und dann lag ich da und ich war einfach völlig perplex. Sie auch, sie stand da und hat direkt da ihren demütigen Buckel gemacht und sagt dem Motto, oh, was passiert gerade jetzt, war das doof, war das gut, wie reagiert sie jetzt? Ich habe halt nichts gesagt in dem Moment, weil ich auch einfach wirklich perplex war. Hab sie angeguckt und hab gesagt, sag mal, hast du einen Knall? Hab mich aufgerappelt. Es hat Gott sei Dank nichts wehgetan. Ich habe Glück gehabt. Das hätte ja auch schief gehen können.
Ja, durchaus.
Aber mein lieber Mann, und da habe ich mir gedacht, okay, du musst mal deine Strategie überdenken mit dem komm halt einfach immer her. Ja, unter bestimmten Bedingungen, aber dann, du darfst mich natürlich nicht umrennen. Aber verstehst du? Und ich stand da und mein Mann guckt mich an und sagt, was war das denn jetzt? Und habe ich gesagt, du, keine Ahnung.
Ein schwarzer Blitz.
Das war Wahnsinn. Ja, ist mir noch nie passiert.
Oh, das ist mir schon oft passiert.
Also, nee, noch nie.
Pelle ist so ein Watz halt. Das ist so einer, der tritt dir das Knie kaputt, wenn du nicht aufpasst. Also das ist der.
Oh, ich kann das ja nicht leiden. Also ich bringe den ja möglichst früh bei, dass die sich nicht an mir abbouncen. Ich bin ja kein Punching Bag, ne? Aber das, also ich weiß auch nicht, ob sie das falsch eingeschätzt hat. Ich habe sie ja nicht gesehen.
Ja.
Das hat sie wirklich so noch nie gemacht. Ich vermute, dass das ein Unfall war. Aber wäre die seitlich in mich reingeknallt, das hätte meine Knie ihr Dasein gekostet, würde ich sagen.
Gut, dass du nicht verletzt bist. Da gibt es nämlich üble Verletzungen bei sowas. Also, just saying.
Ja. Aber also auf jeden Fall, jetzt aus eine Woche später kann ich drüber lachen. Aber in dem Moment fand ich das mäßig lustig. Nur mein Hundemoment der Woche. Wie war denn deiner?
Boah, meiner war rührend. 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 Okay. Rührend. Rührend. Ich versuche es kurz zu machen, weil es wirklich, eigentlich muss man sie ganz erzählen, aber es ist zu lang. Also, es gibt hier in der Nähe einen ehemaligen Werber, der ist jetzt 70, der ist ein bisschen kauzig. Der hat immer noch eine Frisur wie so ein 20-Jähriger, weil er das irgendwie lässig findet. So ein Undercut und so und ein Bart und Brille und sehr gut aussehender Typ so. Und der hat irgendwann aufgehört mit der Werbung, war in einer sehr, sehr großen Werbeagentur. Creative Director und auch ganz tolle Sachen gemacht und auch, kennt man auch die Werbung, die er gemacht hat. Und er hat beschlossen, hat sich ein altes Bauernhaus gekauft mit seiner Frau. Und von dem habe ich das Brotbacken gelernt, also Sauerteigbrotbacken. Und habe auch eine Mutter von ihm, also eine Sauerteigmutter. Mhm. Genau, und der hat beschlossen, bei sich im Haus eine kleine Mini-Bäckerei aufzumachen. Und immer noch Freitag, Samstag, Sonntags. Und da verkauft er halt einfach Brötchen und Brot und so. Das ist wunderschön geworden, ganz klein und total gemütlich. Und dann gehst du dann dahin und dann kriegst du so ein kleines Glas irgendwie einen Kaffee, wenn du willst, wenn er dich mag. Und dann kaufst du, also wenn ich mit meiner Tochter da bin, dann kriegt sie immer irgendwie ein Brötchen schon mal mit Butter drauf und so. Er macht Quatsch mit ihr und so war das da auch. Und das war, es ist immer rührend, weil sie da total Bock drauf hat. Und das ist so unser, wie soll ich sagen, Morgenritual am Wochenende dahin zu fahren. Jetzt hat er auch viele Tiere. Aber er ist immer so ein bisschen kauzig und immer so ein bisschen rough auch irgendwie. So, also so, ne, brummelig auch manchmal und so ein bisschen schräg. Und ich war jetzt da vorgestern und dann, nee, nicht vorgestern. Am Samstag? Sonntag? Sonntag? Sonntag. Naja, auf jeden Fall. Aber dann, also das ganze Ritual, sie hat wieder Brötchen gekriegt, ich habe irgendwie mal einen Kaffee gekriegt und mir geredet und auf einmal sagt er, legt so den Finger irgendwie auf den Mund und sein Wohnzimmer ist um die Ecke. Und dann sagt er, komm, komm. Und dann sind wir, Carlotta war völlig so, und wir, dann sind wir dann ums Eck und dann liegt unter einem Stuhl ein Hund, wunderschön, ein Corgi, ich kam irgendwie gar nicht klar, ich kannte die, hab die Rasse noch in live noch nicht gesehen.
Ist ein Corgi?
Ja, ein Corgi.
Ein britischer Corgi?
Ja.
Ach, okay.
Und zwei riesengroße Augen guckten unter diesem Stuhl hervor. Und ich guck so und Carlotta, wir haben so hingekniet. Und in dem Moment, wo wir uns hingekniet haben, vor ihnen, also noch weit genug entfernt, zitterte der am ganzen Körper vor Angst. Und ich sagte, oh Gott, was ist denn das? Ist das dein neuer Hund? Ja, ist mein neuer Hund. Ist jetzt ein Jahr alt, war bei einer Familie, da hat er es augenscheinlich nie, überhaupt nicht gut gehabt. Also dem ging es da gar nicht gut. Mhm. Und ich habe ihn jetzt genommen. Der ist jetzt seit 3 Tagen bei mir. Und da dachte ich mir, ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so viel Angst hat. Noch nie. Und dann war das ganz süß. Dann ist der einfach weiter in seine Küche gegangen und so, du, gib mir einen Monat und dann ist das okay. Du hast gemerkt, der Hund guckte schon hinter ihm her. Du hast gemerkt, wie cool der damit umgeht. Und da wusste ich, das würde überhaupt gar kein Problem werden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das würde überhaupt gar kein Problem werden. Er hat gesagt, ich lasse dich jetzt da einfach liegen, du guckst mir einfach hinterher und ich lasse dich einfach, mach einfach dein Ding und orientiere dich an mir und hat aber auch so eine Energie. Der Hund guckte aber auch direkt hinter ihm her. Ne? Also es war so, du merktest, der hat da gar keinen Stress mit. So nach dem Motto, wie kriege ich denn jetzt aus einer Angst raus? Ich muss jetzt ein Seminar machen. Ich muss jetzt rüber. Sondern der hatte irgendwie so seine fröhliche Art, heißt auch fröhlich mit Nachnamen. Und ich bin mir sicher, das geht gut. Und vielleicht mal gucken, wenn wir das nächste Mal da sind. Meine Tochter konnte es gar nicht verstehen. Also sie verstand überhaupt nicht, warum der Hund so viel Angst hat, wer das denn erklärt. Und dann habe ich ihr irgendwie noch auf der Fahrt habe ich geklärt, ich glaube, Peter hat einfach ein gutes Herz und hat das jetzt einfach mal so gemacht und so. Und dann, sie wird ja jetzt erst im August, im September erst 3. Dann hat sie das dann irgendwie zu Hause erzählt. und sagte, und ich glaube, der Peter, der hat ein gutes Herz.
Ach, ja, aber da halt uns mal auf den Laufenden.
Ja.
Wie das sich entwickelt, das wäre ja sehr spannend.
Total spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie das abläuft und ob der Hund beim nächsten Mal vielleicht schon ein, zwei Schritte aus seinem Versteck herauskommt. Das ja, aber wunderhübsch auch irgendwie, wirklich hübsch. Ich meine, ich hatte nie zu Corgis nie wirklich eine Bindung, sagen wir es mal so. Da fand ich immer die Beine zu kurz, die Ohren zu groß. Aber war sehr, sehr hübsch. Bin gespannt. Ube heißt er.
Ube?
Mhm. Ube.
Ich habe Vikings geguckt. Das ist so eine furchtbar brutale Serie. Und da hieß einer Ube, glaube ich.
Das ja, ist so ein typisch
skandinavischer Name. Ja, genau.
Ja.
Schön.
Ja.
Ach, spannend. Ich habe ja einmal Nano angedichtet, er sei ein halber Corgi, weil der auch so lang war und so einen fälligen Popo hatte. Und die Öhrchen und so. Aber ich glaube nicht.
Glaubst nicht? Ja, es war schon. Das schon.
Ja. Aber die sind süß. Sind auch eine echt interessante Runde. Ja. Spannend. Ja.
Ich werde berichten.
Weiter mit unseren Fragen.
Ja.
Also. Wie gehe ich am besten mit einer Scheinträchtigkeit bei meiner Hündin um?
Kamabo 83.
Mhm.
Was sagen wir denn dazu? Mit einer Scheinträchtigkeit bei der Hündin. Eieiei, das ist... Ja.
Hast du das Thema schon gehabt?
Ich hatte es ein einziges Mal. Und
also bei einem Hund oder in einer Läufigkeit?
Einer Läufigkeit.
Okay. Mhm.
Damals war ich jung und unerfahren. Da hat mir meine Tierärztin geraten, die Hündin recht bald zu sterilisieren. Aber
ja, wurde damals auch eigentlich immer so gemacht. Ne?
Ja, wurde damals immer so gemacht. Deshalb habe ich auch keine weiteren Fragen gestellt und habe das gemacht. Ich weiß nur, dass mir der Hund wahnsinnig leid getan hat, weil die einfach wahnsinnig unter Stress war. Das habe ich gemerkt. Also deutlich gemerkt im Vergleich sonst zu. Aber keine Ahnung. Deshalb bin ich da bis auf diesen einen Moment und den habe ich dann auch genauso gelöst, wie es mir der Tierarzt angetragen hatte. Hm. Bin ich da sehr unbeleckt. Ich bin gespannt, was du dazu sagen kannst.
Ja, ich würde ein bisschen ausholen, weil die Scheinträchtigkeit oder die Scheinschwangerschaft, gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten, die da genutzt werden, die hat ja eigentlich auch einen Sinn. Das wird ja irgendwie in der Gesellschaft immer so gehalten, als wäre jetzt der Hund plötzlich krank oder als hätte er irgendwas wie eine Störung oder irgendwas Fehlerhaftes, weil der wird ja scheinträchtig oder scheinläufig, scheinschwanger. Und eigentlich ist das ja was ganz Normales und Gesundes, dass ein Hund das wird. Und eigentlich werden das auch die allermeisten Hündinnen, die eine mehr, die andere weniger. Und es hängt oft auch davon ab, ob die auch vielleicht in Gruppen leben, wie stark das dann ausgeprägt ist, weil eine Scheinträchtigkeit ja auch einen Sinn hat, biologisch gesehen. Da der Hund ja eigentlich ein Rudeltier ist, was ja in einem Verband lebt. Und in freier Wildbahn ist es ja das Allerwichtigste, irgendwie sich oder die Art, die Gruppe zu erhalten. Und deswegen ist ja das Großziehen von Welpen und jungen Hunden in dem Fall dann ja total wichtig für den Erhalt der Gruppe. Und das heißt, wenn man jetzt bei den Hundeartigen schaut, bei den Wölfen beispielsweise, gibt es immer eine Hündin, die tragend ist und mehrere Hündinnen, die parallel scheintragend sind. Und das hat den Sinn, dass die anderen Hündinnen Ammen sind. Das heißt, die werden, wenn dann die Welpen zur Welt kommen, durch ihre Scheinträchtigkeit in der Lage sein, die Welpen mit zu ernähren. Entweder weil vielleicht das Muttertier zwischenzeitlich verstorben ist, kann passieren, oder aber nicht ausreichend Milch hat. Es ist total, total wichtig für den Arterhalt, dass die Hündinnen scheinträchtig werden. Beziehungsweise in dem Fall, jetzt habe ich vom Wolf gesprochen, aber das ist auch bei den Hunden so, dass in einer Gruppe eine scheintragende Hündin die Welpen der anderen Hündin mitversorgen könnte. Und deswegen werden die das überhaupt, weil das auch gut und wichtig und richtig ist. Jetzt ist es aber so, dass wenn dann keine Welpen kommen, die Hündin trotzdem das ganze Verhalten und hormonell, also je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, ne, kann das passieren, dass die Hündin trotzdem alle Stufen durchläuft. Und das kann so extrem sein, dass sie dann eben anfängt, beispielsweise Kuscheltiere oder Gegenstände zu versorgen, in ihr Körbchen zu tragen. Und man könnte das, also ich glaube, wenn man das jetzt psychologisch als Mensch betrachtet oder vermenschlichen würde, würde man sagen, die hat jetzt eine totale Störung, weil die kommt nicht klar darauf, dass sie eben keine Welpen hat und jetzt lebt die das und irgendeine Störung. Ich würde das gar nicht so sehr bewerten, sondern gucken, wie geht's dem Hund damit? Und es gibt halt Hunde, die leiden da sehr, sehr drunter. Mhm. Das geht so weit, dass sie das Essen verweigern oder die nur noch gestresst sind. Mhm. Wenn das passiert, dann tun wir unserem Hund sicherlich einen Gefallen, wenn wir da medizinisch helfen. Das kann man auf viele Arten. Es gibt Medikamente. Also zum einen bei Hunden, die laktieren, gibt es Medikamente, die dafür sorgen, dass sie eben nicht laktieren. Das heißt, dass keine Milch produziert wird, das Gesäuge gar nicht sich so stark entwickelt. Man kann natürlich den Hund sterilisieren oder kastrieren, wenn das bei jeder Läufigkeit wieder auftritt und man merkt, der Hund leidet. Das ist im Übrigen kleiner Side-Step, was ich ja bei Boogie machen musste. Die habe ich ja mit 6 Jahren dann sterilisieren lassen, weil die tatsächlich nach jeder Läufigkeit so eine so schwere Depression hatte, dass sie nicht mehr gefressen hat. Also sie lag lethargisch irgendwo und war einfach traurig. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie dann sterilisiert war, war Ruhe drauf. Und wir haben das mit Medikamenten vorher nicht gelöst bekommen. Aber ein Versuch ist es in jedem Fall wert. Also es gibt halt viele Arten, wie man da dran gehen kann an das Thema. Aber wenn das eine, es gibt auch ganz viele Hunde, bei denen das gar nicht schlimm ist. Also die werden dann scheinträchtig, was ja erstmal okay ist. Und wenn der Hund das gut verpackt und wenn das dann abklingt und der Hund wieder gut ins Leben findet und ich sag mal jetzt nicht stark depressiv ist oder viele Störungen entwickelt, dann kann man das ja auch einfach so stehen lassen. Das habe ich zum Beispiel ja auch bei Mika und Ronja. Die haben eine leichte Scheinträchtigkeit danach. Denen geht's damit aber gar nicht schlecht. Die sind dann so ein bisschen ruhiger als sonst. Man könnte sagen, ein bisschen, wenn man es jetzt menschlich bewertet, würde man sagen, sind etwas traurig. Die lassen sich aber gut davon ablenken. Das war jetzt beispielsweise damals mit Boogie nicht der Fall. Ich habe auch Kundenhunde gesehen, die waren nicht mehr anzusprechen. Die lagen in ihrer Ecke mit ihren Plüschtieren und der Halter konnte nicht mal mehr in die Nähe. Der Hund hat auch aggressiv reagiert dann. Da war das wirklich so stark ausgeprägt. Dem Hund ging es offensichtlich wirklich schlecht damit. Weil ja auch diese Gruppe gar nicht vorhanden ist, für die das gedacht ist. Und das heißt, wir haben ja den Hund aus dem Natürlichen rausgenommen und er bringt aber die Natur noch mit und dann funktioniert das dann nicht mehr so richtig, ne? Das heißt, das ist so ganz unterschiedlich, wie stark das ist. Deswegen muss man das wirklich im Einzelfall entscheiden. Es gibt aber auch Dinge, die man tun kann, wenn man weiß, der Hund neigt dazu, dass man dann eben in der Phase nach der Läufigkeit, wo es dann in Richtung Scheinträchtigkeit geht, viel mit dem Hund macht, also viel unternehmen mit dem Hund, neue Aufgaben lösen, arbeiten, Tricks machen. Also man kann die Hunde, wenn sie jetzt nicht stark betroffen sind, kann man die auch ganz gut ablenken. Aber es ist auch fallabhängig.
Spannend, auf jeden Fall spannend. Guck mal, hat sich einiges geändert und danke, dass du da nochmal so ausführlich uns reingeholt hast in das gesamte Thema. Und auch ja, die ein oder andere eigene Erfahrung damit gemacht hast. Mhm. Ich würde gerne auf ein etwas weicheres Thema kommen, nämlich Crashy Berlin hat uns geschrieben und hat gefragt, wie helfe ich meinem Hund zur Entspannung? Das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schönes Thema. Wobei es eigentlich bei mir relativ einfach ist, meine Hunde zu entspannen. Das geht eigentlich
mit
nur
dir mit machst das ja mit deiner Stimme. Ist ja völlig richtig. Klar. Ich wollte gerade sagen, ja, du hast jetzt gut reden. Ne, du entspannst hier jedes Mal zigtausende Menschen mit deiner Stimme. Und das klappt natürlich auch bei den Hunden. Also Mike, du hast natürlich leichtes Spiel.
Leichtes Spiel, das sagst du so. Es wäre schön, wenn es so wäre, wenn du so ein Monster hast hier wie Bella, der erstmal scheißegal ist, was für eine Stimme du hast, sondern die erstmal sagt, ja, die sagt
deine, das mal hey. Deine tiefe Stimme hilft gar nicht.
Völlig Wumpe. Das ist total egal. Das ist, und Spanier hört meine tiefe Stimme nicht mehr. Also bei ihr muss ich so ein bisschen höher sprechen, damit es überhaupt ankommt und auch lauter vor allen Dingen, sonst passiert da nichts mehr. Nein, aber fernab davon ist es wirklich so, Streicheln halten ist sofort. Und wenn ich den Hund anfasse, egal welchen Hund, ist sofort Schicht im Schacht. Also das ist etwas, wo ich wirklich gesegnet bin. Das ist bei allen so, die haben so ihre Stellen. Es gab mal eine Pferdefrau, oh, ich weiß aber nicht mehr den Namen. Da gibt es auf jeden Fall diesen berühmten T-Touch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der T-Touch ist, muss ich mal ganz kurz bei der nebenbei, ich finde der T-Touch ist auf jeden Fall normalerweise bei Pferden. Du machst eine bestimmte Bewegung mit der Hand auf dem Körper des Hundes. Und er entspannt sich sofort. Das hat was mit Magie zu tun.
Okay. Mit Magie.
Und zwar mit den Fingern, du drehst ihn. Googelt mal nach. Also T-Touch. Und T-Touch ist, kommt aus der Pferdewelt, sobald ich das noch in Erinnerung habe. Ich hab mir die Technik dann irgendwann mal, auch schon ewig lange her, angeeignet. Und das funktioniert tatsächlich richtig, 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 richtig gut. Also man findet das auf jeden Fall über die Googlerei.
Und ja, also ganz kurz, die T-Touch-Methode ist eine einfache, leichte Massagetechnik, bei der der Therapeut mit kreisenden Bewegungen seine Finger im Uhrzeigersinn auf der Haut des Patienten herumspielt. T-Touch wird als Mittel zur Bekämpfung reflexartigen Verhaltens bei Tieren vermarktet und wurde ursprünglich für das Training von Pferden entwickelt. Ja, Herr Kleist, das hat es ja gerade eigentlich genauso erklärt.
Linda Tellington-Jones. So, die hat es eigentlich bei Pferden gemacht.
Tellington T-Touch für Hunde.
Ja.
Ja, gut. Und da habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Siehst du? Und das wirkt hundertprozentig. Es gibt da 1000 YouTube-Videos und so weiter zu. Und das ist nicht nur für das Wohlbefinden des Hundes gut, sondern es bindet auch. Also das heißt, das Thema Vertrauen wird dadurch auch nochmal stark gefördert. Und das kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Funktioniert bei allen meinen Hunden. Es ist nicht, muss nicht unbedingt zwingend der T-Touch sein. Es reichen auch Berührungen an Körperstellen. Das ist bei jedem Hund meiner Hunde anders. Und das ist auf jeden Fall Entspannung pur, augenscheinlich. Und natürlich auch ganz, 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 ganz wichtig, zumindest in meiner Hundewelt, ist es so, dass sie ihre Safe Places haben. Also das heißt, jeder hat seinen eigenen Platz, den er sich irgendwie auch ausgesucht hat, ein Stück weit, wo er sich entspannen kann. Und das ist wichtig, weil da auch nicht gechanged wird, sondern es sei denn, die wollen das, aber dass sie da wissen, hier ist mein Ort der Entspannung, hier ist der Ort, wo ich loslassen kann. Und das siehst du auch bei meinen, also das ist einfach sofort so, dass sie sich auf die Seite legen, was ja immer ein gutes Zeichen ist, der Entspannung. Oder gar auf den Rücken, aber meistens erstmal auf die Seite, um sich zu entspannen. Und das ist sehr stark verknüpft mit den zugeordneten Hundeplätzen und wo sie auch wissen, das ist nur mein Platz und hier ist mein Raum für Entspannung auch. Das ist, sind so die zwei Dinge, die ich so sagen kann. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, ist ja ein super, super riesengroßes Thema für mich in der Hundeerziehung. Mit dem T-Touch habe ich bisher noch keine Berührung gehabt, aber mit Touchen im Allgemeinen, also anfassen. Berührungen sind natürlich eins der Hilfsmittel. Hängt aber auch immer so ein bisschen von der Situation ab, ob man das dann gerade anwenden kann und ob der Hund das dann annimmt. Entspannung ist ja etwas, was so viele so viele Schubladen hat, ne? Wo willst du, dass der Hund entspannt oder wo soll der Hund entspannen und was ist das für ein Hund? Hast du jetzt zum Beispiel einen Border Collie, hast du auf jeden Fall einen anderen Job, als wenn du einen Berner Senn hast, ne? Einen Border Collie in der Entspannung zu bringen, finde ich jetzt schon ziemlich herausfordernd, ne?
Und,
oder hier, Kollege Malinois, geh mal mit einem Malinois raus und dann sagst du jetzt mal entspannen. Ist auf jeden Fall herausfordernd. Also heißt, natürlich hängt das ein bisschen von dem Hund ab, wie man da helfen kann. Was ich halt ganz, ganz, ganz wertvoll finde und was in meinen Augen ab Tag 1 sofort mit einem Hund geübt werden muss, ist, dass der Hund lernt, dass nicht immer was passiert. Das fällt sehr vielen Menschen unheimlich schwer, das den Hunden beizubringen, dass sie nicht immer dran sind, weil der Hund ja sehr beharrlich sein kann, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit oder Action einzufordern, gerade wenn er jung ist. Und in der Zeit kann man sich das schon ziemlich gut verkacken, ne? Wenn man dann immer das auch bedient. Das heißt, ich finde, am wichtigsten wäre, direkt von Anfang an dem Hund zu sagen, du bist gerade nicht dran. Du kannst dich jetzt entspannen, du kannst jetzt abgeben oder du kannst jetzt einfach mal aushalten, dass du für dich nichts passieren wird. Weil ein Hund wird ja nicht in die Entspannung gehen. Also ich sage ein Hund, der Lust auf Action hat und der sich schwer tut mit dem Entspannen, wird nicht entspannen, wenn er damit rechnet, dass jederzeit was passieren könnte, was spannend ist. Deswegen finde ich das sehr wichtig und das nehme ich mit nach draußen, weil zu Hause ist Entspannen ja immer sehr einfach, draußen wird es ja immer schwieriger und wenn ich jetzt in einen Park gehe und da spielen Kinder Fußball und da hinten rennen andere Hunde, was alles so passiert und ich will mich vielleicht auch gerade noch unterhalten, dann stelle ich mich auf die Leine meines Hundes und bleib da einfach drauf stehen und warte so lange, bis der sich entspannt. Und das kann mal ganz schön lange dauern. Und das kann auch, je nachdem, was für einen Hund man hat, auf ganz schön viel Protest stoßen. Und dann kann man angebellt werden oder dann versucht an einem hochzuspringen oder sonst was. Und damit man gar nicht erst das alles bedient und vielleicht auch versehentlich positiv verstärkt, stellt man sich ja auch auf die Leine und lässt den Hund da unten in Ruhe. Und das fällt Menschen unglaublich schwer. Mhm. Wenn das ist etwas, was in meinen Kursen auch geübt wird, dass wir gemeinsam zusammenstehen auf den Leinen und wir sagen nicht Platz und wir sagen nicht Sitz und wir sagen nicht Pfui und Nein und wir rufen auch nicht den Namen und wir berühren den Hund auch nicht, sondern wir stehen nur da. Und der Hund, der kann da unten stehen oder sitzen oder liegen oder sich umschauen oder auch nicht. Das überlasse ich dem Hund selber, zu lernen, sich zu regulieren. Zu lernen, selber für sich in dem Moment zu sagen, okay, es ist nicht immer was für mich drin. Und wenn ich meinen Halter anbelle, dann werde ich damit mir jetzt die Action auch nicht holen, sondern das bringt nichts. Ich bin gerade nicht dran. Und das ist etwas, womit ich den Hunden unheimlich gut helfen kann, auszuhalten, wenn nichts passiert. Und auszuhalten, dass auch wenn um einen herum viel passiert, man nicht immer überall mitmachen kann. Sprich, mit Hinblick zum Beispiel, ich will einen Bürohund haben, ich will irgendwann mal den mit zur Arbeit nehmen. Wenn jetzt dieser Hund nicht gelernt hat, dass er mal nicht dran ist, wenn ich den mal irgendwo anbinde oder mich auf die Leine stelle und der da jetzt Terror macht, weil nicht jeder Hallo sagen kommt oder der nicht zu jedem hin kann oder wenn hinten die Tür aufgeht, er nicht gucken kann oder wenn er blablabla und all die Dinge, die Hunde so gerne machen würden den ganzen Tag, dann käme der ja nie zur Ruhe. Und meine Kollegen auch nicht. Und deswegen ist das wahnsinnig wichtig, einem Hund von Anfang an beizubringen, es dreht sich nicht alles immer um dich. Und wenn du gerade Lust hast, dann dreht sich erst recht nicht immer alles um dich, sondern wir beginnen eine Übung, wir beginnen eine Arbeit, wir beginnen ein Spiel. Ich gebe dich frei für einen Freilauf. Ich gebe dich frei für ein Spiel mit Artgenossen. Jetzt passiert was. Und genauso sage ich auch, und jetzt passiert nichts. Und das ist, finde ich, Schritt Nummer 1. Weil wenn ich das meinem Hund nicht beigebracht habe, ist das irgendwie nicht unfair vielleicht, sondern dann wird es ihm sehr schwer fallen, sich zu entspannen in solchen Situationen. Und dann wird das schwierig mit Restaurant besuchen und mitnehmen in die Arbeit und mitnehmen überall hin, wenn der immer überall mit Action rechnet und sich die auch einfordert. Das ist halt dieses entspannen draußen Thema. Und das ist je nachdem, was für einen Hund du hast, halt auch echt einfach mal eine mega gute, dicke Aufgabe. Und dazu gehört halt auch Impulskontrolltraining und so weiter. Und all das in der Summe ergibt nachher vielleicht einen entspannten Hund. Und zu Hause finde ich den Bereich, wie du es erklärt hast, super. Das heißt, ich gehe erstmal selbst in eine Entspannung, weil wenn ich mich nicht entspanne, werde ich den Hund wahrscheinlich auch nur schwer unterstützen können. Und dann finde ich Berührungen auch ganz großartig. Und was ich persönlich festgestellt habe, ist, dass ein Streicheln unter dem Kinn, ein Streicheln der Lefzen in Fellrichtung, dass die Hunde total mögen, ist auch, wenn man ihnen die Augen sanft massiert, so wie ein Lecken, ne, wenn, das kennen die ja auch, so also machen das Hunde ja untereinander auch, sich das Gesicht lecken, die Augen lecken, über die Lefzen lecken, das kannst du ja massagemäßig mit deinen Fingern machen. Und meine Hunde allesamt bisher, jeder Einzelne hat's geliebt, wenn ich dem die Ohren massiere. Oder auch mal die Pfoten massiere. Aufpassen, manche Hunde mögen das gar nicht mit den Pfoten, das kitzelt die, dann sollte man das natürlich lassen. Aber manche Hunde mögen das auch, wenn man mit einem sanften Druck kreisend die Pfoten massiert, dass die Pfoten ballen von unten. Das kann sehr schön sein und entspannend für den Hund.
Okay. Dann vielleicht direkt die nächste Frage, da bin ich mal gespannt, wie du beantwortest. Wie bekommt ihr zeitlich alles gewuppt? Familie, Kinder, Hunde, Arbeit, Podcast.
Gar nicht.
Ja, genau.
Sollen wir ehrlich sein? Es bleibt viel liegen auf jeden Fall bei mir. Wie ist das bei dir? Kriegst du das hin? Also ich krieg's nicht gut hin.
Wie kriegst du es hin?
Ja, ich krieg's ja nicht hin. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich bekomme es nicht unter. Also bei mir bleibt immer ganz viel liegen und dann bekomme ich maximal viel Stress und dann werden Nachtschichten eingelegt, wo ich Sachen wegarbeite, die ich am Tag nicht geschafft habe. Außerdem müssen meine Kinder regelmäßig Kleidungsstücke aus den frisch gewaschenen Wäschekörben fischen, weil sie nicht gefaltet im Schrank liegt und schon gar nicht gebügelt.
Okay.
Ja, und außerdem habe ich Saugroboter, weil sonst würde ich das auch nicht schaffen. Und ich glaube, man muss halt irgendwie, dass ich das aushalte und ertrage, alles liegt daran, dass ich mir an irgendeinem Zeitpunkt gedacht habe, diese komische Supermama-Welt, die mir da im Internet immer vorgehalten wird, von diesen Müttern, die absolut gigantische Fähigkeiten haben, die haben dann x Kinder und einen Job und alle sehen immer total wie aus dem Ei gepellt aus. Und die Frau ist immer geschminkt und die geht zum Sport und die ernähren sich gesund und die kann die Berge, die backt und die bastelt mit den Kindern und die fahren in Urlaub und die hat noch ein Business am Laufen. Und es ist alles so perfekt und harmonisch. Und ich glaube, ich traue mich kaum zu sagen, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich bezweifle, dass das alles genauso perfekt ist, wie es rüberkommt. Und ich glaube, dass wenn man anfängt, sich davon frei zu machen, so sein zu wollen. Und ich meine, muss sagen, das habe ich recht früh abgelegt, weil mich das einfach nicht gereizt hat. Und ich irgendwann einfach gesagt habe, naja, wenn mein Kind halt den ganzen Tag draußen gespielt hat, dann ist das halt dreckig. Und dann werde ich trotzdem mit diesem Kind in den Supermarkt gehen und auch trotzdem Fotos von dem Kind machen. Und dann ist das halt matschig und dreckig. Dann ist das eben so. Und das ist dann so. Und wenn meine Kinder morgens aufstehen und das eine T-Shirt wollen und das ist nicht gefaltet, dann ist das so. Es ist immerhin schon mal gewaschen, haben wir ja schon mal viel geschafft. Dafür haben wir gestern aber so viel Spaß noch draußen im Garten gehabt. Dann habe ich das gemacht, statt zu waschen und zu bügeln. Und ich glaube, es wird nicht anders funktionieren. Man muss halt Prioritäten setzen. Ich habe jetzt die paar Jahre mit den Kindern, ich habe die paar Jahre mit den Hunden. Es gibt Sachen, die kannst du nicht auf Seite legen. Steuern müssen gezahlt werden und Steuererklärungen müssen gemacht werden. Da lässt sich nicht drüber reden. Aber ob ich jetzt Bettwäsche bügeln muss oder nicht, lasse ich jetzt mal so hier stehen. Also ich würde mal sagen, man macht halt vielleicht nicht mehr die 100%.
Bei mir ist es ganz anders.
Ah, okay, du hast es geschafft, ne?
Ich bin immer jeden Morgen perfekt geschminkt, bevor ich mich in den Podcast setze. Es ist auch so, dass ich...
ihr müsstet ihn sehen.
3 Sporteinheiten auch gleichzeitig noch neben dem Podcast mache.
Klar.
Ich lutsche Eiswürfel und das reicht mir.
Du isst auch nicht, ne?
Nee, das ist ja beides, ne? Du kannst ja die kauen, lutschen, du hast also quasi Wasser genug und du hast auch was zu essen. Es ist halt nicht so kalorienreich. Und,
aber parallel kochst du natürlich die allerbesten, frischesten, gesündesten Speisen für deine Familie, richtig?
Total. Deshalb habe ich ja noch meinen Foodie-Podcast, dann habe ich meinen Baby-Podcast, ich habe noch meinen Sport-Podcast und ich habe noch meinen Reise-Podcast. Mhm. So, da zeige ich natürlich nur die besten Urlaubsziele auf den Seychellen, in Mexiko und so weiter.
Saint-Tropez, Biarritz.
So mal.
Ja.
Wie ich mich dann auch mit Lukas Podolski treffe und wie ich mich dann, also das sind alles so die Dinge, die halt normal sind. Ich weiß nicht, wie du in deinem Leben klarkommst, irgendwie gar nicht, aber.
Ja, ich habe ja versagt.
Wie ja, gesagt. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Also, der Ironie.
Ist Schalter wieder aus, ne?
Ja, Ironie-Schalter aus und es ist auch gefährlich, weil es gibt Menschen, die dann auch abschalten und sagen: Oh Gott, nee, danke, ciao,
Kakao. Ja, dann ist das so. Aber dann ganz ehrlich, das müssen wir mal einmal sagen dürfen. Es ist. Der Pressure, der Druck von außen, finde ich, ist irre.
Ja, bei mir ist es ganz einfach. Bei mir ist der Podcast, das ist wirklich so, das Me-Time. Also es ist nicht so, dass mich das anstrengt oder es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh schon wieder Montag. Sondern im Gegenteil, so ich genieße das total und ich weiß, ich muss halt, ja klar, ich bin selbstständig, ich habe irgendwie eine Agentur, ich habe irgendwie natürlich auch Familie, ich habe irgendwie den Anspruch, dass meine Tochter so viel Zeit mit uns verbringen kann, wie es irgendwie geht. Ich wollte nie der Papa sein, der irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist oder so dieses random Ding, Papa arbeitet, Mami ist zu Hause und ich kriege mein Kind nicht mit. Das wäre für mich der totale Horror gewesen. Dementsprechend ist das halt auch ein Riesenzeitfaktor. Ich habe die Hunde. Dann gibt's die Hühner, wie man ja weiß. Es gibt den Kater, wie jetzt auch jeder weiß. Und also dann gibt's auch noch sowas Verrücktes wie Freunde. Ich muss viel hin und her fahren, logischerweise, weil ich mir auch einen Ort ausgewählt habe zum Leben, der sehr ruhig ist und sehr in der Natur ist. Aber ich liebe eben auch Stadt und Agentur. Also es ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Oder beide, naja, widersprüchlich stimmt nicht, aber beide Aspekte irgendwie mit drin. Ja, und deshalb ist dieser Podcast für mich wirklich echt Me-Time und ich genieße es total. Und wenn es dann irgendwie, wir nehmen ja meistens irgendwie so Anfang der Woche auf, wenn es dann soweit ist, dann denke ich irgendwie immer so, ach cool, guck mal, jetzt habe ich immer die Möglichkeit, auch wieder über Hundemomente der Woche zu sprechen oder über Themen zu sprechen und so. Und das gibt mir total viel. Deshalb empfinde ich es gar nicht so sehr, dass ich alles unter einen Hut bringen muss. Wobei das natürlich bei mir genauso ist wie bei dir. Vor allem, wenn man den Anspruch hat, es gibt ja immer noch so diese krasse Aufteilung. Ich sehe es auch bei jüngeren Leuten, wo es dann wirklich so ist, dass das Fadi irgendwie geht die Kohle anschaffen, Mami ist zu Hause. Ich finde das immer so, wenn das so ist, total fair, gut. Aber ich denke immer so bei den Männern, ihr verpasst da was, Leute da draußen. Ihr verpasst da so viel. Und ich bin froh, dass ich ganz viel Zeit einfach mit meiner Tochter verbringen kann. Und so wie zum Beispiel dann in die Bäckerei zu fahren und da aber auch echt, das hat lange gedauert, ne? mit dem Hund dann irgendwie so dieses Erlebnis zu haben. Das ist wirklich, das dauert dann den Vormittag. und ich feiere es, das zu haben, die Zeit.
Ja, ich weiß halt nicht, ob wir uns, also ich habe das Gefühl, die Digitalisierung und dieses Tempo, mit dem immer alles geht und alles klappt und dann guckt man ist sich ewig am Vergleichen und dann ich kann natürlich jetzt nur als Sarah davon sprechen, aber als Frau denkst du dir, naja, du hast ja alles aufgebaut, du hast ja deinen Job, du hast so viel dafür getan und du willst das ja irgendwie auch aufrechterhalten. Parallel willst du aber keine Sekunde mit den Kindern verpassen. Dann hast du deine eigenen Hunde. Das willst du auch auf keinen Fall verpassen oder vernachlässigen. Dann hast du vielleicht noch eine Familie und Freunde. Parallel musst du ja auch noch irgendwie gucken, dass du deinen Haushalt und all das gemanagt bekommst. Das ist halt sehr viel. Und wenn ich jetzt all diese Dinge auf dem Level machen möchte, auf dem mir die Außenwelt irgendwie so eine Art Vorgabe, ne? Guck mal, die Frau, die hat so und so viele Kinder bekommen, guck, wie die aussieht, hat die einen Körper, die macht ja so und so oft Sport und die kocht sich jeden Morgen das und dann macht die sich hier so ein Getränk. Und wenn ich jetzt glauben würde, dass das die Realität ist und dass das eigentlich auch ein Maßstab ist, an dem man sich, also es würde mir das Gefühl geben, wieso kriege ich das nicht auf die Reihe? Wieso kann die das schaffen? Was bin ich denn? So eine Versagerin oder bin ich faul oder warum kriege ich das nicht hin? Das ist halt nicht die Realität und ich glaube, das macht unnötig viel Druck auf Menschen, sich das Leben anderer anzuschauen, was vermeintlich Privatleben ist, was ich aber nicht glaube, weil ich glaube nicht, dass der Tag anderer Menschen mehr Stunden hat als meiner. Und ich sitze selten irgendwo und gucke Fernsehen oder lese ein Buch, dazu komme ich gar nicht. Ich nutze meine Zeit schon wirklich, würde ich sagen, recht effizient. Und trotzdem ist das nicht drin. Also heißt für mich, entweder können die zaubern, ja, oder es ist eine Show. Und ich gehe halt einfach davon aus, dass es eine Show ist. Und oder ich weiß so, wenn es so ist, gönne ich es ihnen von Herzen. Es ist mir eigentlich aber einfach nur egal geworden, was andere machen. Sondern ich gucke jetzt einfach bei mir. Ich schaue mir an, wie geht's meinen Tieren, wie geht's meinen Kindern, wie geht's mir, wie geht's meinem Mann, wie sieht mein Haushalt, kann ich Leute einladen? Ist das okay genug, dass die kommen können, ohne sich unwohl zu fühlen? Haben wir Essen im Kühlschrank? Und ist die Wäsche zumindest gewaschen? So, damit bin ich ganz zufrieden. Wenn dann noch nicht noch der Steuerberater anruft und sagt, hallo, hier Frau Nowak, wir brauchen mal wieder die Belege vom letzten Monat, gib mal Gas, dann bin ich zufrieden. Dann habe ich es mehr oder weniger hinbekommen. Und das muss reichen, weil ich meine Prioritäten dann irgendwie schon da setze, dass ich meine Erinnerungen mir mache. Weil mein Leben besteht ja nicht daraus, Sachen zu schaffen und zu erledigen, sondern ich möchte ja irgendwann mal sagen, Mann, war das eine schöne Zeit, das war so toll, da haben wir das gemacht, da haben wir sowas gemacht und dann saßen wir abends im Garten und haben irgendwie Karten gespielt. Ey, ich werde doch nicht stattdessen Wäsche bügeln.
Ja.
Das mache ich nicht. Ich werde auch nicht. Also, als du eben vom Backen gesprochen hast, das mache ich auch. Ich genieße das total. Das ist für mich, das ist meine Art zu entspannen. Und ich habe mein Abo im Fitnessstudio. Wenn es hinhaut, dass ich da mal einmal oder vielleicht sogar zweimal die Woche hingehe, freue ich mich. Aber es wird auch Phasen geben, wo ich 3 Wochen da nicht hinkomme, weil ich es einfach nicht schaffe. Und mit dem Hund, der noch so krank und alt ist, der auch echt noch Termine bei Ärzten und Physiotherapeuten und Rollstühle anpassen. Und ne, ich setze meine Prioritäten halt da, wo es mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist halt ja nicht der Trick, weil am Ende irgendwo muss man Sachen liegen lassen. Aber es ist in Ordnung. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen seinen Frieden mitfinden, unperfekt zu sein und Sachen auch nicht hinzubekommen oder nicht gut hinzubekommen und einfach zu sagen, ja, dann fühle ich mich halt heute wie Frau Flodder, weil ich bin eben nicht geschminkt, mein Kind sieht aus wie Matschepatsch und mein Hund ist auch noch irgendwie stinkig, weil der hat sich irgendwo gewälzt, lebe ich mit. Passt. Wir sind aber alle glücklich und gesund und damit haben wir ja schon viel geschafft heute.
Ja, das stimmt allerdings. Vollkommen richtig. Es gibt eine Frage von Kiwi Moos. Und zwar, einer Hund maßregelt den anderen Hund. Und wann sollte man das unterbinden und wann soll man es laufen lassen? Boah.
Super Frage.
Ja, super Frage. Super Frage, super intensive Frage. Das wird jetzt auch den Rest der Folge, glaube ich, sprengen fast, aber ja.
Ich werde einfach ein Beispiel aus meiner letzten Junghundstunde nennen. Zwei Rüden, die sich ja jetzt kennen, weil sie ja regelmäßig gemeinsam ins Hundetraining gehen. Und mittendrin Mika, die eine sehr beliebte Hündin ist bei Rüden. Warum? Weil die lustig ist, die balgt mit denen ein bisschen und die kokettiert auch so ein bisschen mit denen, ne? Die, ich würde sagen, sie macht sie halt an. Ist ein Biest. Und diese zwei Rüden waren beide interessiert und der eine Rüde hat irgendwann für sich entschieden, der geht jetzt nicht mehr an die Mika dran. Der hat das angefangen, den Raum zu verwalten um Mika herum. Und das war eine relativ offensive Kommunikation. Ja, der war relativ laut dabei und sehr deutlich. Das ist auch der ältere Rüde. Der ist schon, ich glaube, so 1,5 jetzt. Und der jüngere Rüde ist gerade so am Aufkeimen, 7, 8 Monate. Und der jüngere Hund hat halt die ganze Zeit überlegt, okay, wie mache ich das? Ich probiere es nochmal. Und irgendwann wurde der alte Hund halt sehr deutlich, der ältere Hund. der ja nicht alt ist, und wurde wirklich sehr laut, hat ihn zu Boden gedrückt, ist im Übrigen die halbe Portion von dem jungen Hund, und hat mit offenem Fang so eine Art Kilbiss angedeutet und ein bisschen so in den Kopf rein zu beißen angedeutet.
Okay.
Mit viel Stimme. Die beiden Halterinnen wurden wirklich unruhig und waren eigentlich drauf und dran, da reinzugehen. Und ich habe sie gebeten, das nicht zu tun. Ich habe gedacht, komm, lass uns mal schauen. Weil im Vorlauf, in der Beobachtung, habe ich gesehen, dass die Kommunikation zwischen den beiden Hunden super gut war. So richtig gut. Die haben sehr, sehr genau hingeschaut. Die haben sich sehr gut unterhalten miteinander. Der eine wollte nur es noch sehr viel genauer wissen. Und deswegen kam es dazu. Und ich habe diese Kompetenz dem älteren Hund zugetraut, dass er das gut macht. Und das war spitzenmäßig. Mhm. Das war zwar laut und es sah schlimm aus, aber es ist unheimlich viel gesagt worden und besprochen worden. Und das dauerte auch einen Moment. Der jüngere Hund hat immer wieder mal, ich sag mal, der lag ja dann da unten und hat nochmal versucht, wieder Wort zu geben. Und der Große ist wieder nochmal rein, hat nochmal Spannung aufgebaut, hat nochmal gesagt, du rührst dich jetzt nicht mehr. Irgendwann hat er gesagt, okay, passt. Und dann ist der Große weggegangen. Der hat den, ich schwör's euch, nicht einen Kratzer. Das war kein Biss. Der war nicht mal nass, der jüngere Hund. Da war kein Speichel dran. Das war alles nur laut und imposant. Und das war so wunderbar. Und es endete dann damit, dass der jüngere Hund gesagt hat, verstanden, deine Hündin. Ist dann einfach nicht mehr reingegangen. Hat sich so ein bisschen geärgert, war ein bisschen frustriert, hat sich auf Seite gelegt, sich das Ganze angeguckt, war vielleicht ein bisschen, man könnte sagen, sauer. Aber so ist das Leben, ne? Wie wir eben schon gesagt haben, man kann ja nicht immer die erste Geige spielen. Frustrationstoleranz wurde hier auch trainiert. Und wir mussten gar nichts tun. Wir haben nur dabei gestanden. Das war etwas, das konnte man so laufen lassen, weil hier sehr, sehr kompetente Hunde miteinander ein sehr gutes Gespräch geführt haben, einen Konflikt hatten. Aber es wurde sich, ich sag mal, erzogen und es wurden Grenzen gesetzt und das ist alles angenommen worden. Hier würde ich mal sagen, bleibst du einfach daneben stehen und hast ein Auge drauf, dass das nicht eskaliert. Weil es kann natürlich auch trotzdem in eine andere Richtung gehen. Aber das zu frühe Einschreiten in solche Situationen führt ja dann auch dazu, dass irgendwann keine Gespräche mehr geführt werden. Wenn ich meinem Hund dauerhaft die Kompetenz abspreche, dass er selbst Dinge regeln kann, dann wird er ja irgendwann auch damit aufhören. Und Kommunikation unter Hunden funktioniert halt sehr häufig über Stimme, Zähne, Dominanzverhalten, Starren, sehr viel Mimik, sehr viel Körpersprache. Und wenn wir das halt alles, sobald der Hund anfängt, in die Kommunikation zu gehen, weil es ein Konflikt ist, weil uns das nicht gefällt, weil die jetzt nicht nett miteinander spielen und der Schwanz nicht wedelt, geht der Mensch gleich hin und sagt, oh, nein, die verstehen sich nicht. Ja, tun sie nicht. Aber vielleicht haben sie ja was zu klären. Vielleicht klären sie es ja und dann können die wieder gut miteinander zurechtkommen. Wenn wir das immer wieder verhindern, dann kann es passieren, dass die sich irgendwann mal gar nicht mehr unterhalten oder auch die Fähigkeit gar nicht entwickeln, sich zu unterhalten, im Bezug überhaupt auf Artgenossen, oder auch, dass diese beiden Hunde die Dinge nicht besprechen, die zu besprechen sind, was auch dazu führen könnte, dass irgendwann einem der Kragen platzt und es dann wirklich zu einem ernstzunehmenden Konflikt käme. Ich finde es halt schade, zu sagen, einen Konflikt zwischen Hunden, eine Kommunikation, die halt laut ist, die vielleicht augenscheinlich aggressiv ist oder die maßregelnd ist oder wo einer einen anderen dominiert, das fällt uns schwer, das auszuhalten. Und es ist schade, weil wir da Hunden einfach gewisse Möglichkeiten verwehren, miteinander zurechtzukommen. Das gehört halt dazu. Und oft passiert halt einfach auch nicht sehr viel mehr. Und ich beobachte das in meinem Zuhause. Also gerade innerhalb einer Gruppe, wenn man mehrere Hunde hat, muss man das aushalten können, dass die sich ja nicht immer gut verstehen. Und das ist auch manchmal augenscheinlich für unser menschliches Verständnis dann unfair läuft. Zum Beispiel, wenn einer einem anderen vom Platz verjagt oder dass einer einem anderen mit dem Knochen die ganze Zeit vor der Nase rumrennt und sagt, den hättest du gerne, aber ist meiner. Das ist assi. Und das können wir ja gar nicht ertragen. Und das ist etwas, was aber okay ist innerhalb einer Gruppe, solange es nicht zu ernstzunehmenden Konflikten führt. Weil es ist Kommunikation. Und wenn man nicht mehr kommuniziert, dann wird es doch ganz schön traurig und auch gefährlich. Weil Kommunikation ist so wichtig. Und die hat halt viele Gesichter. Und das kann auch hässlich aussehen.
Eigentlich alles gesagt. Also bei mir wird die ganze Zeit gequatscht. Irgendwie. Ist die ganze Zeit irgendwie in Aktion. Und der Meister, der im Moment kommuniziert, ist Bilbo. Entschuldigung, weil er zwischendurch dann auch immer wieder sehr klar macht, wo die Grenzen sind für die Youngsters. Und das macht er dann auch immer wieder auf seine eigene Art. Er zieht die sogar richtig. Das heißt, wenn die dann irgendwie, also er lässt dann Futter stehen und wenn einer in die Nähe des Futters dann geht, dann gibt's mal ganz kurz eine Ansage. Das Spiel macht er dann ein paar Mal. Gerade bei den Fresswütigen in der Familie macht er das ganz gerne. So, die hat er auch identifiziert und die pickt er sich dann auch gezielt raus. Und die Kommunikation läuft die ganze Zeit, also nicht nur über das Laute, sondern es geht auch ganz viel mit Blicken. Es geht ganz viel über Dominanz zum Beispiel auch, dass Bilbo auch die ganze Zeit immer mal wieder Bella dominiert, weil sie ihm einfach viel zu hektisch ist und viel zu doof ist manchmal. Und das funktioniert aber auch, die Kommunikation funktioniert nicht nur unter den Hunden, sondern auch zwischen Bella und dem Kater. Die haben eine ganz eigene Kommunikation zum Beispiel, wo du einfach auch merkst, so, das ist ein, also sie spielen ja nun die ganze Zeit töten. Ne? Das ist ja irgendwie immer die ganze Zeit. Und das ist das beste Spiel. Und manchmal ist es so, dass Fido den ganzen Tag weg ist und wenn ich die letzte Runde drehe, dann kriegt er das mit, egal wo er ist, und lauert irgendwo und wartet, bis Bella kommt und dann gibt's Attacke. Dann gibt's einen Sprung, ein schwarzer Blitz, springt auf den Hund und sie findet es mega geil. So, ich weiß nicht, wie oft die Krallen schon in der Nähe der Augen waren, aber auch das wird wegignoriert. Es ist noch nie was passiert, Gott sei Dank. Es gab mal eine leichte Augenentzündung und that's it. Und dann prügelt man sich hier spielerisch durch den Garten einmal durch und ist echt groß und springt von Bäumen runter und lauter so. Und das wird dann die ganze Zeit mit kommuniziert. Und auch Bilbo guckt sich das an und wenn es ihm zu blöd wird, dann gibt es einmal ein ganz lautes, also passt nicht zu Bilbos Statur, so ein lautes Wäh! Und es ist auch, das ist schön einfach zu sehen. Aber die Grundvoraussetzung ist einfach, dass es ein ja, dass die gut sozialisiert sind. Du hast es ja auch mit mehr oder weniger die ganze Zeit angesprochen. Wenn da einer dabei ist, der dann wirklich richtig ein Arschloch ist und der dann anfängt, richtig auch zu beißen oder so, dann funktioniert das Spiel eben nicht mehr so richtig gut. Und da muss man dann auch rein. Aber ich glaube, ängstlich darf man nicht sein, wenn man Hunde hat, die viel miteinander kommunizieren. Auch ob der Lautstärke und so, das muss man eben, wie du sagst, am besten aushalten. Dann aber wird man belohnt mit sehr vielen schönen Situationen. Ich finde es ganz toll. Ich finde es auch toll, dass das gesprochen wird. Bei uns.
Also ist ja auch total wichtig, dass gewisse Dinge geklärt werden dürfen.
Ja.
Also, dass Hunde schon auch ihre Meinung äußern dürfen dem anderen gegenüber. Oder auch auf ganz normale hundische Art eine Art Dominanzverhalten gezeigt wird. Oder dass man mal sagt, ja, ich muss jetzt mal hier ein bisschen den Harry machen, um dem anderen nochmal zu zeigen, wer ich bin und mit wem man es hier zu tun hat. Das gehört halt schon dazu. Das machen wir Menschen untereinander permanent. Und das müssen wir dann halt auch bei den Hunden irgendwie aushalten. Das ist normal, wenn man zusammenlebt mit anderen oder zusammen trifft. Das ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam in eine Gruppe geht oder so und da ein Verhältnis zwischen Tieren entsteht, dann ist das schon in Ordnung, wenn die auch mal was zu besprechen haben, solange das eben nicht eskaliert. Und die Kompetenzen dafür entstehen dadurch, dass man es auch ein Stück weit erlaubt. Wenn man halt Kommunikation unterbindet, dann entstehen da auch keine Fähigkeiten.
In diesem Sinne lassen wir es mit der Kommunikation für heute zumindest mal gut sein.
Ja, es sind halt noch wieder so, so viele übrig. Ich schlage vor, Mike, wenn du einverstanden bist, dass wir einfach sagen, in den nächsten Wochen werden wir einfach jede Folge immer noch mal eine der Fragen noch mal beantworten, bis wir sie mal alle abgearbeitet haben. Zumindest die, also ich Wir haben hier wirklich schöne Sachen noch dabei. Wie führt man den Zweithund mit dem Ersthund zusammen? Hier ein Hund jault beim Radio hören und so weiter. Also da sind ein paar echt coole Sachen noch dabei, die ich gern machen würde. Die machen wir dann einfach nach und nach. Also es geht nicht verloren. Danke, dass ihr so viel geschickt habt. Und hier noch die letzte. Wäre es nicht möglich, mal ein oder zwei Folgen nur mit den Hundemomenten zu füllen?
Mike. Ab nächster Folge. Nächste Folge. Versprochen.
Nächste Folge machen wir ja die, was hatten wir da? Vorletzte Folge versprochen.
Ah, das war ja die, das stimmt, das war die Folge
Zweithund.
Zweithund und wie führt man sie zusammen?
Ach, das ist die doch sogar. Mhm. Ja, ja, da siehst du, dann läuft das doch. Haben wir doch mal eine schon mal wieder. Genau. Tja. Ja, ja, seht ihr mal. Und dann machen wir mal eine nur mit Hundemomenten.
Genau. So, so sieht's mal aus.
So sieht's mal aus.
Dann danke für heute und bis zur nächsten Kommunikation.
Bis zur nächsten Kommunikation, Mike. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.